Wir haben heute ein bisschen mit Wunder zu tun. Eins von den Wunder ist nämlich, dass sie heute oben stehen konnte. Weil da haben wir bis heute Morgen noch nicht gewusst, ob das möglich ist. Weil im Moment ist mit ihrem Rücken gar nicht so gut. Die zweite Überraschung ist da, ich habe nicht gewusst, dass sie das Lied so präsentiert. Ich habe gewusst, dass wir da singen. Aber der ganze Hintergrund, den du jetzt hier uns mitgegeben hast, deckt sich so wunderbar mit dem Predigttext, den ich habe. Es geht dort auch um ein Boot. Und da sieht man eigentlich, wie manchmal Gottes Geist einem kann inspirieren für etwas, was man vorher gar nicht abmacht miteinander. Danke auch für euren Beitrag, der uns helfen. Den Text haben wir schon eingeblendet gesehen. Es ist aufgeschrieben im Lukas-Evangelium, es ist auch im Matthäus, es ist auch im Markus-Evangelium aufgeschrieben. Und es ist auch manchmal noch interessant. Es heisst hier im Lukas 8, 22 bis 25 von dieser Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern über den See Genezareth geht. Und es ist so lapidar, aber ich werde euch jetzt gleich ein paar Sachen mitteilen, in welchem Umfeld das da war. Da habe ich noch eine Zwischenfrage. Versteht ihr mir? Weil da ist immer so eine Sache da mit dieser Einrichtung. Und dann wäre es ja schade, oder, wenn wir einander nicht verstehen. Ja, also. Der Zusammenhang von dem. Es ist etwas Wunderbares, wenn man selber schon da war, wo Jesus gelehrt hat, an dem See Genezareth oder am Galiläischen Meer, heisst es manchmal schon Teilübersetzungen. Das ist eine wunderbare Gegend. Und das war ein Wirkungsfeld, wo Jesus sehr viel auftreten ist. Und meistens ist er am See, am Ufer. Und fast immer lesen wir, dass eine grosse Volksmenge dabei war. Das ist ja das, was wir eigentlich auch wünschten, oder? Dass wir eine möglichst grosse Volksmenge können erreichen können. Nach dem Markus-Evangelium heisst es, es war schon oben gewesen. Also sie müssen einen ganz langen, anstrengenden Tag hinter sich haben, Jesus und seine Jünger. Was hat denn Jesus überhaupt an einem Predigt und gelehrt? Eins wissen wir, dass er immer anders geredet hat, als der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass er seine Macht, respektive seine Worte, immer beglaubigt oder bestätigt hat mit folgenden Zeichen und Wundern. Und wir müssen daran denken, dass hier das Neue Testament, wenn wir das alles lesen können, wir können alle die Begebenheiten können wir heute lesen. Mehrmals, immer wieder. Aber da war das gar nicht der Fall gewesen. Also wenn jetzt Jesus zum Beispiel gesagt hat, zu einem, der lahm war, und das Thema war Sündenvergebung, und er gesagt hat, was ist jetzt leichter? Sagen dir, sind deine Sünden vergeben? Was die Obersten gewusst haben, da geht nur Gott. Oder zu dem Lahmen sagen, stand auf, nimm dein Bett und geh heim. Dann sagt er aber zu ihnen, damit ihr aber wissen, dass mir die Macht gegeben ist, hier auf Erden, Sünden zu vergeben. Stand auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er steht auf. Versteht ihr, da war noch nie geschrieben gewesen. Sein Wort ist postwendend vor den Augen von den Anwesenden bestätigt worden. Und so hat er immer wieder gelehrt. Einmal hat er einmal so eine grosse Schar bei sich gehabt, wo er gelehrt hat, wo sie zu oben Hunger hatten. Was machen wir jetzt? Und wir kennen die Geschichte. Er hat es geschafft, die 5'000, wo sind ja auch noch mehr gewesen, zu sättigen an dem oben. Ein weiteres Wunder. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die wir könnten aufführen. Er hat auch gesagt, darf man am Sabbat, am Sonntag, also das wäre es für uns am Sonntag, darf man am Sonntag Gutes tun? Da ist wieder das Theater losgegangen, oder? Und dann heilt er an dem Sabbat in der Synagoge einen mit einer lahmen Hand. Also haben sie eigentlich nichts können sagen. Es ist passiert, also man darf Gutes tun. Und der Gipfel ist natürlich, sie haben ja gesagt, der kann nicht von Gott sein, wenn er den Sabbat nicht heiligt. Einfach nochmal so ein paar Sachen, die wir sehen, die vorausgegangen sind. Das ist noch interessant, wegen dem See Genezareth. Und ich habe vorher gesagt, es ist wirklich ein Vorteil, wenn man schon mal an so einem Ort war. Und wo wir einmal, wenn wir eine Israel-Reise gemacht haben, sind wir aber immer am Morgen ausgeflogen. Wir hatten eine Andacht gehabt, dann sind wir ausgeflogen an die Orte. Und dann sind wir zu oben, gegen oben, wieder heimgekommen und haben dem Kibbutz Ginofsar heisst der, der ist am See Genezareth, ganz am See vorne. Sind wir gewesen. Und dann, eben, es war ein heißer Tag, wir sind heimgekommen, im Bus, weiss ich noch. Da haben wir gesagt, oh, jetzt ist etwa 3, etwa 4 vielleicht. Jetzt längt es noch vor der Nacht, gehen wir schön die Badhosen anlegen und noch ein bisschen abkühlen, oder? Wir sind ins Zimmer, wo wir haben wollen raus. Glaubt ihr, wir hätten noch in die See gehen können? Meterhöhe Wellen. Da tobt und macht. Also, ich habe eigentlich, ich kann da glauben, was da passiert ist. Auch da. Und man liest immer wieder an dem See Genezareth, das ist wegen der Thermik, die dort ist, dass der sozusagen von einer Minute auf der anderen wird der See unruhig. Und das ist jetzt da eigentlich auch passiert. Ich wollte nur sagen, ich weiss, wenn ich das lese, dann weiss ich eigentlich, oh, danke schön, dann weiss ich eigentlich, wie das funktioniert. Oder wie das tut. Tut. Wir haben gelesen, dass Jesus sagt, nach dem anstrengenden Tag zu seinen Jüngern, jetzt brauchen wir einen Moment Ruhe. Jetzt müssen wir ein bisschen Abstand haben. Und wisst ihr, das ist etwas, was wir manchmal auch vergessen. Wenn wir so anstrengende Tage haben oder Einsätze, so, dann braucht es noch eine gewisse Ruhe. Wir kommen nicht drum herum. Es war gar nie vorgesehen, dass wir einfach durchmachen, immer. Da hat Gott nie so gedacht. Und da hat er es seinen Jüngern auch lehren. Er hat gesagt, wisst ihr, jetzt müssen wir an ein ruhiges Ort, jetzt müssen wir zur Ruhe kommen, wieder rein ist. Es ist so viel gelaufen. Dann haben wir gelesen oder lesen, dass währenddem, als sie übergefahren sind, dass ein solcher Sturm aufgekommen ist. Und es ist ja noch interessant, gell? Jesus ist ein Boot. Und da haben wir es ja mit erfahrenen Fischern zu tun, die ein Boot sind. Und wenn wir den Text lesen, so kann man eigentlich sehen, dass die in dem Sturm, wo der Sturm aufkommt, dass die in eine unglaubliche Panik gekommen sind. Es ist fast verständlich, oder? Also ich kann ein bisschen mitfühlen, wie das ist, wenn plötzlich dort so ein Sturm aufkommt, wo wir, also jetzt ist ja ein Sturm angesagt, ich weiß nicht, ob ihr da auch gehört habt vom Wetterprognose, als es stürmen und hageln und die haben gesagt zu ihr, und wir sind wieder einmal da daheim im Haus und sind völlig machtlos. Du kannst vielleicht noch die Stühle anbinden, da lenkt er. Was du noch kannst machen, aber wen kannst du gar nicht machen. Und darum verstehe ich eigentlich die, dass die auch schon ein bisschen ins Rotieren gekommen sind. Aber was mich eigentlich noch am meisten fasziniert, Jesus schläft in dem Boot, heisst es. Fast unvorstellbar, gell? Was können wir aus dem heraussehen? Wir wissen von der Schrift her, als Gottes Sohn, Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott ist. Das, was ich vorher gesagt habe, wo wir können lesen heute, dass er die Macht demonstriert hat, dass er Gottes Sohn ist, dass ihm die Macht gegeben ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, er ist ganz Mensch gewesen. Er konnte mitfühlen, er konnte lieben, er konnte trauern. Er hat alles können, was wir auch können. Er ist auch müde geworden und ist eingeschlafen. Vielleicht hat jemand von euch da auch schon erlebt, dass er vor müde einfach eingeschlafen ist, ob der Arbeit. Oder ich denke an ein kleines Kind, als wir jetzt deren Urgroßkind, da kann der grösste Mais sein, die schlafen. Die schlafen einfach. Das zeigt etwas von unserem menschlichen Wesen, dass wir halt müde werden. Was die Jünger machen in dieser Todesangst, also ich glaube, es war eine Todesangst, weil sie gehen ihn wecken und sagen, Meister, Meister, macht ihr da überhaupt nichts aus, wenn wir versaufen? Ja, ich sage es jetzt ein bisschen brutal, aber das ist eine Todesangst. Und dann denke ich da, Jesus geht gar nicht auf die Diskussion ein, auf das. Er steht auf, gebietet Wind und Meer. Also sagen wir vom absoluten Mensch zu absoluter göttlicher Vollmacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Jünger zweimal verschrocken sind. Einmal ab dem Sturm und das andere Mal ab dieser Vollmacht. Von dem, der vorher noch geschlafen hat. Sie sagen dann, was ist da für einen Mensch oder für einen Mann, wo sogar Wind und Wasser kann gebieten kann. Und jetzt können wir wieder den Bogen schließen, wenn es heisst in der Schrift, dass Jesus vom Anfang der Schöpfung dabei war und das Machtwort gesprochen hat und es war. Also wir dürfen wissen, Jesus hat nicht nur die Macht über die Menschen, er hat die Macht über die Natur, über die Schöpfung. Es ist ja seine Schöpfung. Aber da ist so eindrücklich, denkt es mir, wie da an den Tag kommt. Und manchmal denke ich eben, was wir heute so erleben, überall, auch im Wallis und so, es wirft schon Fragen auf. Was eigentlich noch interessant ist, sie kommen heil ans andere Ufer. Was können wir etwas lernen noch heute, 2000 Jahre später, von diesen ganzen Ereignissen, die da sind? Eins, wo wir mal klar sehen, Jesus gibt den Auftrag, lasst uns überfahren, sagt er zu den Jüngern. Das ist einmal Punkt 1, wo wir acht geben müssen, oder? Wenn wir Sachen unternehmen und noch so weise Waffeurige, und Jesus heisst uns nicht, dann können wir auch nicht auf seine Verheißung abstellen. Das müssen wir mal erkennen, oder? Und viele erleben Schiffbruch, weil sie Sachen machen, wo Jesus sie gar nicht heisst. Das ist das Erste. Das Zweite, was mich so getröstet hat, in allem, Jesus ist im Boot. Er ist nicht in einem anderen Boot, in dem Boot, wo du drin bist. Und da will ich wieder den Bogen schlagen. Wenn ein Mensch in Gemeinschaft mit Jesus kommt, dann kommt er durch den Heiligen Geist in dein Boot, in dein Leben, in dein Herz. Also du kannst machen, was du willst, er ist im Boot. Und so oft vergessen wir das auch, oder? vielleicht können wir jetzt denken, er schläft, weil wir dann vielleicht denken, wir spüren ihn nicht oder weiss ich was. Aber er ist da. Weil das Gefühl, sagt uns ja, wo ist jetzt Jesus? Aber die Verheißung ist, ich bin bei euch. Und so könnte man eigentlich auch sagen, er ist auch, wenn er in deinem Boot ist, ist er in deinen Stürmen. Und es soll mir niemand erklären, dass ein Glaubensleben nicht auch Stürme hat. Aber wisst ihr, das ist die Praxis vom Glauben. Alles andere ist Theorie. Wir haben genug dieser Lehre, die uns die Theorie beibringen wollen. Aber Jesus will in unser Leben kommen. Das sind noch Unterschiede. Und so können wir eigentlich schon rechnen, wenn Jesus in unserem Boot ist, dass er auch vermag, in unserem Leben gewisse Wunder zu wirken. Eins, was wir sehen, es heisst hier in der Bibel, dass sofort still geworden ist. Das ist auch etwas, was nicht normal ist. Der Bruno wohnt an einem See. Ich glaube, da passiert nie. Es stürmt an einem See, am Halliwersee. Aber dann geht es noch ein Zeitchen, oder nicht? Bis der See wieder ruhig ist, oder? Aber da heisst es, es war gerade still gewesen. Und das ist göttlich, das kann man nicht machen. Das ist nicht menschlich. Und so glaube ich auch, dass Jesus, wenn er den Sturm in deinem Leben gebietet, gibt es Ruhe in deinem Herzen. Und voran wird es auch schwierig, Ruhe überzukommen im Herzen. Es hat da, in diesem Lied hat es geheißen, wenn Friede mit Gott deine Seele durchströmt. Das ist übrigens das Lied da, wo wir müssen singen oder spielen oder Beerdigung. Betreffs Friede müssen wir auch Acht geben. Die wissen so gut wie ich, dass fast jede Woche, er muss sicher jeden Monat, niemand auf dieser Welt die namhaftigsten Politiker Friedensverhandlungen führen. Wo ist er? Und Jesus sagt hier im Johannesevangelium etwas ganz Interessantes zu seinen Jüngern. Wisst ihr, ich gebe euch den Frieden. Wenn ich gehe, so schicke ich einen Stellvertreter für mich, einen Beistand, einen Tröster, einen Heiligen Geist. Und der wird euch führen, der wird euch auch einen Frieden geben. Und zwar sagt er zu einem verschreckend nicht, es ist nicht der Frieden, den die Welt euch geben will. Es ist mein Frieden. Und das ist ein Unterschied, oder? Und wenn Stürme sind und so, und Jesus versteht, in deinem Herzen Frieden zu schaffen, dann gibt es Frieden. Vielleicht haben die Umstände gar nicht so geändert, aber in deinem Herzen fängt der Frieden an. Etwas, was wir auch lernen können, die Jünger in dieser Verzweiflung, die machen eigentlich das einzige Richtige, das hilft. Wisst ihr was? Sie rufen Jesus um Hilfe. Und ich habe gedacht, wir sagen doch manchmal so einfach so hin, da hilft nur noch beten. Gell? Und wir müssen aber aufpassen, wenn wir so etwas rauslösen, oder? Weil, wenn es nicht ernst gemeint ist, kann es unter Umständen auch nicht helfen. Aber sie sagen da eben, hilf uns, wir vertrinken. Also, es wurde etwas erwähnt von dieser Bedürftigkeit. Ich merke, ich schaffe es nicht selber. Und es ist ja auch wieder bezeichnend, die Jünger, was machen sie zuerst, wenn sie merken, das Volk das Boot voll wird und bald untergeht. Es heisst, sie haben alles Wasser probiert rauszuschaufeln, oder nicht? Also, eigene Massnahmen ergreifen. Und wissen Sie da schon nicht unbedingt alles falsch? Wir haben da nur Verstand, oder? Manchmal ist es auch gescheit, wenn wir überlegen, was wir machen. Aber wir müssen einfach auch wieder erkennen, gewisse Sachen haben wir einfach nicht im Griff. Und da können wir eigentlich nur Jesus um Hilfe bitten. Noch eine Anmerkung, die da noch ist. Jesus sagt zu ihnen, meine Lieben, wo ist euer Glaube? Fragt er doch dort so. Und jetzt müssen wir auch wieder aufpassen. Versteht ihr? Wir meinen, Glauben sei eine gewisse Leistung. Aber Glauben wird in der Bibel immer mit Vertrauen gleichgesetzt. Nicht mit unserer Anstrengung. Da herrscht manchmal unheimliche Verwirrung. Jemand hat einmal gesagt, ja, du hast halt einen grossen Glauben. Da habe ich gesagt, nein. Eigentlich bin ich schwach, ich habe einen kleinen Glauben, aber ich habe einen grossen Herr. Weil es kommt ja, der Glauben ist, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Betreffs dem Glauben oder eben Vertrauen. Da erinnere ich mich schon an gewisse Sachen, die passiert sind während der Corona-Zeit. Etwas, was wir natürlich auch müssen, wirklich sehen, was so stattfindet, das ist der Glaube in der Realität, in unserem Alltag. Der Glaube, wenn wir jetzt hier zusammen sind, Stoli hat da richtig gesagt, dann sind wir zusammengekommen, zum Miteinander Gott loben und preisen. Der Glaube findet nicht hier heute und morgen statt. Der Glaube fängt an, wenn wir hier zu der Tür rausgehen. Der Glauben ist etwas, was im Alltag stattfindet. Das ist das, was Jesus immer hat wollen, nicht den Jüngern und den Menschen beibringen. Der Glauben ist etwas, was in den Alltag hingeht. Nicht am Sabbat im Tempel. Das ist auch recht. Versteht ihr? Eben, dass wir zusammenkommen, ist gut. Aber der Glaube für uns persönlich, der fängt an, wenn wir wieder daheim sind. Dort, wo wir sind. Wegen der Vollmacht, die Jesus hat. Manchmal denke ich, wie auch da wird sein, wenn Jesus in dieser Vollmacht, die er verheißen hat, wieder zurückkommt. Und wir lesen ja auch in der Bibel, oder, dass viele im Psalm, Psalm 2 ist da, glaube ich, warum toben die Heiden so und warum kommen sie zusammen und beraten gegen Gott und gegen sie Gesalbten? Und es bringt nichts. Warum toben sie so? Und heute müssen wir eigentlich auch sagen, warum toben sie so oder in der Welt? Wenn Jesus wieder kommt, wieder zurückkommt und da als Friedenfürst auf die Erde kommt, dann bin ich sicher, dann werden alle die Besserwisser, die werden verstummen. Wie der See, das Meer verstummt ist. Bis aber so weit ist, sind wir miteinander noch unterwegs. Hier auf der Erde. Aber die Verheißung haben wir ja. Die Jünger sind angekommen am anderen Ufer. Heil. Ich werde uns den Bogen schlagen, oder? Wenn Jesus in unserem Boot ist, werden wir angekommen in der Ewigkeit. Am anderen Ufer. Das soll uns doch auch Mut geben. Etwas ist mir auch noch aufgefallen. Jesus ist ja nicht allein im Boot in dem Sturm. Er hat ja noch Jünger um sich herum gehabt. Und jetzt habe ich wieder gedacht, wo ich hier reingekommen bin, oder wo der hier reingekommen sind, ich war vorher nicht da gewesen. Es hat wieder ein paar Jünger in meinem Boot drin, die auch im gleichen Boot drin sind. Ist da nicht etwas Herrliches, wenn wir Glaubensgeschwister haben, die einander beistehen und helfen, einen Stürmen? Manchmal vergessen wir da, denken wir, sind ganz allein. Aber wir sind jetzt hier ein paar Leute, oder? Aber tun doch mal den Horizont auf, weltweit, wie viel was echt heute zusammenkommen. Und wenn es deren sind, die Jesus im Boot haben, dann gehören sie auch ins Boot hier von uns. Das, denke mir, ist doch auch ein Punkt, der einem hilft, einander zu ermutigen. Wir finden aber auch Trost und Ermutigung im Wort Gottes selber. Ich werde euch einen Schriftabschnitt, wo die Ermutigung sichtbar wird. Der Paulus schreibt da in den Epheser. Da heisst es, darum, eben wegen dem, wie wir mit Jesus zusammenspannen, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder Gottes heisst. Im Himmel und auf der Erde. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt seid. Ich glaube, dass Jesus das will, dass wir sein Vertrauen immer, in jeder Situation auf ihn setzen. Auch im Alltag. Und eben auch in den Schwierigkeiten. Jemand hat mal definiert, was Glauben eigentlich ist. Ja, was ist Glauben? Und da hat mir noch eine gute Antwort. Der hat gesagt, das ist Raum geben im Walten Gottes. Also ich gebe Raum im Walten Gottes. Dass er kann in mir walten und schalten, könnte man sagen. Das wünsche ich eigentlich euch jetzt auch. Wir haben, glaube ich, noch vorgesehen, noch ein Lied zu singen. Es heisst, Gott hält stets seine Verheißung. Da könnten wir noch miteinander singen.